Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, die im Livestream zuschauen. Ich arbeite noch im Spital und dann ist ein junger Mann eingeliefert worden im Koma. Also Alkohol, hat sich ins Koma getrunken. Und der war so tief wirklich im Koma gewesen. Man konnte keinen Schmerzreiz auslösen. Man hatte keinen Reflex mehr bei dem Patienten. Man hat sich überlegt, muss man ihn intubieren oder so. Und dann, er ist so im Raum hingelegen und dann kommt seine Mutter rein. Seine Mutter kommt rein in den Raum, sieht ihn da hinten dran liegen und sagt, Fritz, stand auf! Und er, bang, ist gesessen. Ich habe gedacht, es gibt wahrscheinlich keinen stärkeren Stimulus für einen jungen Mann als die Stimme von seiner Mutter. Wir können den gleich darauf entlassen. Aber es ist unglaublich. Aber heute Morgen geht es nicht um jemanden, der aus dem Koma erwacht ist. Heute Morgen geht es um jemanden, der von den Toten auferweckt worden ist. Also, letztes Mal im Gottesdienst war es ja schon recht grob. Ein Blindgeborener, der geheilt worden ist. Also auch das, im Johannesevangelium sieht man immer, was das auslöst. Es geht ja eigentlich darum, im Johannes, dass bei den Leuten Glauben geweckt wird. Und da sieht man immer wieder bei all diesen Zeichen, es geht darum, Zeichen ist wie ein Wegweiser, wo sich auch die Leute scheiden. Die einen gehen zur Linken, die anderen gehen zur Rechten. Beim Blindgeborenen ist es so gewesen, das hat einen riesigen Aufruhr gegeben. Die einen Pharisäer haben gesagt, der kann nicht von Gott sein, weil am Sabbat heilen, das kann nicht von Gott sein. Und die anderen haben gesagt, aber ein Sünder kann doch keine Menschen heilen. Und haben geglaubt. Die einen haben Jesus verworfen und die anderen haben an ihn geglaubt. Und sie haben ihn sogar umbringen. Und dann beim letzten, das siebte Zeichen, das wir heute anschauen, ist die Auferweckung von Lazarus, wo 4 Tage lang tot war, im Grab gelegen ist, in Binden eingewickelt und schon gestunken hat. Und das Dorf Bethanien, dort, wo der Lazarus gewohnt hat, das gibt es heute noch. Es heisst Al-Lazarie und heisst eigentlich Ort des Lazarus. Das ist etwa 3 Kilometer von Jerusalem weg, ist getrennt durch so eine Sicherheitszone von Jerusalem. Aber erinnert immer, ist unter palästinensischer Kontrolle, erinnert aber immer noch an die Auferstehung von Lazarus. Das hat also eine riesige Auswirkung gehabt. Und die Folge von dem war, von der Auferweckung von Lazarus, dass viele zum Glauben gekommen sind. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die Pharisäer bei sich beschlossen, den Jesus, den bringen wir jetzt um. Und den Lazarus auch gerade. Weil wegen ihm sind viele zum Glauben gekommen. Also das ist die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen. Denn das Zeichen weist ja immer auf etwas an. Und das Zeichen weist hin auf Jesus und weist hin auf die Auferstehung von Jesus selber aus den Toten. Und dort, bei der Auferstehung, da scheiden sich Geister. Da scheiden sich Geister. Also es gibt in den Kirchen Pfarrer, die predigen, Jesus ist auferstanden, aber sie meinen nicht, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist, sondern sie meinen, jedes Mal, wenn man von Jesus redet, ist seine Gegenwart irgendwie da präsent, er ist auferstanden. Aber da, bei der Auferstehung, bei der lieblichen Auferstehung, dass Jesus buchstäblich am Kreuz gestorben ist, 3 Tage im Grab gelegen ist und nachher von den Toten auferstanden worden ist, das ist immer umkämpft und immer umstritten gewesen. Und das ist auch das Zentrum eigentlich vom Glaubenslebens. Dass Jesus wirklich buchstäblich, leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Und das Zeichen vom Lazarus weist darauf hin, dass das auch bei Jesus wirklich tatsächlich der Fall gewesen ist. Wo der Paulus in Athen den Leuten damals erzählt hat von Jesus, er hat so ein bisschen angefangen bei diesen Göttern, die sie schon kennen, und dass es einen Gott gibt, der wirklich schaut, dass es das Gedeihen gibt und Wachstum gibt. Und nachher hat er dann von der Auferstehung geredet. Und als er von der Auferstehung geredet hat, dann hat es sofort eine Spaltung gegeben. Sofort. Die einen haben gespottet und die anderen sind ihm nachgefolgt und haben geglaubt. Auferstehung bringt eine Spaltung rein. Man glaubt an Jesus oder man verwirft Jesus. Und die Auferstehung weist auch darauf hin, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und uns Leben geschenkt hat. Leben und Leben im Überfluss. Ich lese jetzt einen Teil vom Text aus Johannes 11, Vers 20 bis 27 und dann noch 38 bis 45. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Martha und Maria, das sind Schwestern von Lazarus und sind dann Jesus entgegengekommen, wo Jesus dann endlich gekommen ist. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird dir von Gott gegeben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht ihm zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und jetzt noch von Vers 38 bis 45, was dir wirklich darum geht, wo Jesus am Grab steht vom Lazarus. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um den umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an den Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Und dann wieder: Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern, Gottäfele, und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Etwas vom Ersten, was ich herausstellen möchte, ist: Glaube wird getestet. Maria und Martha haben Jesus zu Hilfe gerufen. Sie haben gesagt, der Lazarus war krank daheim, und dann hat Maria und Martha, die sind gut befreundet mit Jesus, und auch der Lazarus, Jesus war schon ein paar Mal bei ihnen daheim, dann haben sie zu Jesus gerufen. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Also die Erwartung von Maria und Martha war wahrscheinlich, Jesus lässt alles stehen und liegen, wenn er hört, dass der Lazarus, sein guter Freund, krank ist. Und ich weiss nicht, ob ihr auch schon gedacht habt, was ist denn, wenn Jesus eben nicht gerade kommt? Wenn jetzt die finanzielle Not, die man hat und zu Gott gerufen hat, wenn Jesus nicht gerade kommt, was ist denn? Und unsere Tochter, die Älteste, ist ein Stegendor abgefallen und hat die Beine nicht mehr bewegen können. Da waren wir natürlich sehr alarmiert. Es ist im Boden gelegen, brüllt. Wir haben sofort der Ambulanz telefoniert. Und ich kann euch sagen, ich bin ein paar Mal ans Fenster gegangen, bin an die Strasse vorgegangen, schauen, ob die Ambulanz auch die Einfahrt findet zu uns. Also, wenn eine grosse Not da ist, dann möchte man, dass möglichst schnell eine Reaktion kommt. Und wenn man eine Not hat im eigenen Leben, dann möchte man möglichst schnell, dass etwas passiert. Und dann macht man sich vielleicht auch so Gedanken, hat Gott mich verlassen? Liebt Gott mich überhaupt noch? Habe ich spät zu Jesus gerufen? Und all diese Sachen sind drin. Und da heisst es in dem Text, ist so eine Klammerbemerkung drin, wo heisst, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Also wenn Gott eigentlich ein Zeitchen nicht sofort antwortet, er liebt dich gleich. Er liebt dich. Auch wenn es nicht sofort eine Lösung gibt. Und Jesus möchte unseren Glauben dehnen. Er möchte unseren Glauben erweitern. Darum testet er ihn. Und ich habe also bei meinen Hüftbeschwerden, die ich habe, ist jetzt rausgekommen, was ich habe. Es ist ein Muskel, der sich verkürzt hat. Oder zwei, drei Muskel, die sich verkürzt haben. Jetzt muss ich quasi den Muskel immer wieder dehnen. Und das Gleiche macht Jesus auch mit unserem Glauben. Unser Glaube, wenn er nicht gebraucht wird, der verkürzt sich. Oder wenn Schmerzen da sind, geht man in eine Schonhaltung, man zieht sich ein bisschen zurück und dann tut sich der Glaubensmuskel verkürzen. Und dann muss man wieder aufdehnen. Und Jesus macht das. Er macht das, indem er sagt, ich warte zwei Tage. Zwei Tage ist nicht lang, aber es ist brutal lang, wenn man jemanden sieht, ist am Sterben. Und Jesus kommt nicht. Aber Jesus lässt solche Situationen zu, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Denn nach zwei Tagen heisst es, sagt Jesus plötzlich, ja, jetzt gehen wir auf Judäa. Jetzt ist es aber so, Judäa, Jesus war gerade unten am Jordan gewesen, und Judäa, das wäre wieder zurück quasi, gerade in die Nähe von Jerusalem, Bethanien rauf. Denn vorher wollten sie ihn steinigen. Darum ist er eigentlich dann weggegangen an Jordan runter, um sich dem ein bisschen zu entziehen. Und jetzt sagen die Jünger natürlich zu Recht, jetzt willst du wieder raufgehen. Dort, wo sie dich vorher wollten steinigen. Das ist viel zu gefährlich, viel zu gefährlich. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann wird es manchmal auch ein bisschen eng. Es wird manchmal auch ein bisschen gefährlich. Es gehört dazu. Und das Schöne ist eigentlich, der Thomas, der kommt eigentlich in den Evangelien relativ schlecht weg. Das ist der, der nicht geglaubt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist, der gesagt hat, ich glaube es erst, wenn ich die Finger in seine Wunden hineinlege. Oder man sagt, der ungläubige Thomas. Aber gerade der Thomas hat nachher gesagt, ich komme mit. Also es klingt vielleicht ein bisschen fatalistisch. Er hat gesagt, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Also es wird manchmal ein bisschen fatalistisch ausgelegt. Ja gut, komm, dann gehen wir und sterben halt auch mit. Aber ich glaube, dass der Thomas gesagt hat, ja, wir kommen auch mit. Ich habe zwar Angst, aber ich komme mit dir mit. Auch wenn wir dann sterben. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck vom Glauben von Thomas. Denn der Glaube wird auch getestet, indem Jesus quasi die Illusion zerstört, die seine Jünger hatten. Jesus sagt zu ihnen am Johannes 11, ab Vers 11, die sprach er und danach sagt er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Also Jesus sagt nicht nur, er ist nicht nur krank, sondern er ist tot. Und er sagt, ich bin noch froh, dass er tot ist. Also das können zu verarbeiten, ist glaube ich nicht ganz, ganz so einfach. Also Jesus führt einfach so eine brutale Realität vor Augen. Und ich denke, Jesus, er hat vor dem Tod keine Angst gehabt. Darum hat er den Tod auch gerade direkt erwähnen. Manchmal denkt man, der Mensch ist vielleicht gar nicht so schlecht. Er muss einfach ein bisschen renoviert werden. Der Mensch ist von Grund auf gut und man muss ihm einfach helfen, das Gute zu wählen. In der Schrift heisst es klar, der Mensch ist tot in Sünde und Übertretung. Er ist nicht nur krank, er ist tot. Er ist tot. Und das gehört zum Glauben auch dazu, dass man das anschaut, dass man nicht etwas beschönigt und sagt, das geht ja noch irgendwie und so. Oder ich versuche es aus eigener Kraft raus, sondern dass man sagt, nein, es ist tot, ich bin am Ende von meiner Kräfte. Jesus, ich brauche dich. Das ist, also, wenn jemand auferweckt werden will, muss er zuerst tot sein. Und zu mir hat dann schon jemand gesagt, ja, ich weiss einfach, ich bin längere Zeit schon am Studieren, ich weiss einfach nicht, ob ich Gott genüge. Und nachher habe ich gesagt, also ich kann das recht gut beantworten, nein, du genügst nicht. Und das ist ja eigentlich nicht so eine mitfühlende Antwort. Man sollte sagen, ja, weisst, Gott hat dich gern und er ist auf deiner Seite und so. Ja, das stimmt, das ist schon so. Aber genügen tun wir Gott nie. Wir können Gott gar nicht genügen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können uns selber nicht erretten. Wir können Gott selber nicht genügen. Ich muss eingestehen, nein, ich genüge Gott nicht, aber ich glaube an Jesus. Er ist der, der mich genügen lässt. In ihm sind wir angenommen. In ihm hat man ein neues Leben. Wenn wir auf uns selber schauen, da finden wir nicht die Herrlichkeit, die es braucht. Das heisst, der Mensch ermangelt die Herrlichkeit, die er vor Gott müsste haben. Jeder von uns. Ich habe das auch gesagt, also du genügst nicht, aber ich kann dich trösten, ich genüge auch nicht. Wir genügen alle nicht. Wir genügen alle nicht. Aber so wie wir sind, können wir sagen, Jesus, ich bin tot in Sünde und Übertretung und ich komme zu dir. Je klarer, dass man das formuliert, seine eigene Not formuliert, je klarer, dass man sagt, ich bin am Ende von meiner Kraft, desto eher kann Gott eingreifen und seine Auferweckungskraft kommt zum Tragen. Denn Glaube kann sich auch entwickeln. Der Lazarus ist schon 4 Tage da gewesen, wo Jesus dann angekommen ist und wo dann Martha ihm entgegengelaufen ist. Und wo Martha ihm entgegengelaufen ist, hat sie gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, das wird dir gegeben. Also ihr Glauben ist gewesen, Herr, wenn du da gewesen wärst, wären meine Brüder nicht gestorben. Also das ist Glaube und ich glaube wirklich, das war Glaube. Sie hat geglaubt, dass wenn Jesus noch zur rechten Zeit gekommen wäre, dann hätte er den Lazarus heilen können. Das war wirklich echter Glaube. Aber es war Glaube auch in der Vergangenheit. Und Glaube in der Vergangenheit nützt einem im Jetzt nicht viel. Und dann sagt sie aber, doch, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Also da ist jetzt Glaube für die Gegenwart. Alles, was du Gott wirst bitten, das wird er dir geben. Und dann gibt Jesus ihr den Steilpass. Er sagt, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Das war eigentlich der Steilpass für den Glauben im Hier und Jetzt. Alles, was du tun willst, das kannst du machen. Auch jetzt. Und Jesus sagt, die Brüder wird auferstehen. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Das ist quasi Glaube für die Zukunft. Ja, irgendwann einisch griff den Gott scheu. Irgendwann. Glaube für die Zukunft. Und dann, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er sie, glaubst du das? Das, was mir bei der Taufe auffragt, glaubst du das? Glaubst du das? Und dann sagt sie, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich habe Johannes Evangelium in der alten Bibel angestrichen, wo es allen Orten heisst, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Das sind ganze Haufen Leute, die zum Glauben gekommen sind, wie sie das Zeichen von Jesus gesehen haben, wie sie Jesus begegnet sind. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Vielleicht ist das auch etwas, wo du in deinem Herzen sagen kannst, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der soll in die Welt hineinkommen. Das ist das Bekenntnis vom Glauben. Denn Glaube führt zum Leben. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ganz gewiss nicht sterben in Ewigkeit. Ich war im Spital, vor weit über 30 Jahren, glaube ich. Ich hatte Nachtwacht. Und ein Patient ist im Sterben gelegen. Und gegen Morgen gibt es immer sehr viel zu tun. Man muss bei verschiedenen Patienten vorbeigehen und Medikamente richten und alles Mögliche. Und ich bin dann in das Zimmer reingegangen zu dem Patienten. Seine Frau war daneben und der Patient war enorm unruhig. Also er hatte wirklich einen Todeskampf. Das hat man wirklich gemerkt. Und dann bin ich so im Zimmer drin und ich einfach den Impuls gehabt, mit dem Patienten zu beten. Ich mache das normalerweise nicht, weil ich bin ja nicht angestellt zum Beten dort oben. Und Patienten sind auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir, also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und auch zurückhaltend. Aber ich habe einfach den Impuls gehabt, frage der Frau, was meinen Sie, dürfte ich mit Ihrem Mann beten? Dann sagt sie, also vorher, ich glaube, hätte er das nicht wollen, aber jetzt, er schreit förmlich danach, oder? Und dann habe ich gebetet und ich habe den Vers gebetet. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gerade stirbt. Und ich habe gebetet einfach, dass Jesus ihm begegnet, in seiner Not, dass er ihm Frieden schenkt, dass er im Glauben Jesus packen kann. Und nachher frage ich die Frau noch, wenn wir miteinander das Vaterunser beten. Und dann haben wir miteinander in dem Zimmer in das Vaterunser gebetet. Und ich habe einfach gemerkt, die Herrlichkeit Gottes ist da in diesem Raum. Ich bin nachher rausgegangen, hat der Seelsorge telefoniert, die ist dann vorbeigekommen und ist bei dieser Frau noch geblieben und bei dem Mann. Und als ich die Schicht fertig habe, ist die Seelsorgerin zu mir gekommen und hat gesagt, sie sei sehr beeindruckt. Die Frau, die sei auch ganz, ganz beeindruckt gewesen. Sie hat gesagt, von dem Moment an, wo wir miteinander gebetet haben, ist er ruhig geworden. Ist er ruhig geworden und ist dann schön friedlich eingeschlafen. Und ich bin nachher wirklich auch heimgegangen, ein bisschen mit zitternden Knien, und habe gedacht, was wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte. Und ich habe einfach gemerkt, da ist die Gegenwart von Jesus ist da. Das ist die Auferstehungskraft von Jesus, die da ist und die wirkt und die Menschen heute noch begegnet. Jesus ist an unserer Stelle gestorben und hat uns ewiges Leben geschenkt. Ewiges Leben, das ist auch eine Qualität vom Leben. Dann letzter Punkt, den ich noch möchte holen, ist, Glauben fordert eine Aktion. Also Jesus ist am Grab gestanden, vom Lazarus, und nachher wird dort geschildert, was so in Jesus innen abgegangen ist. Und ab Vers 32 lese ich. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, eigentlich das Gleiche, was Martha vorher auch gesagt hat, Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Also die Kritiker und die gibt's immer. Aber wo Jesus am Grab gestanden ist, das werden verschiedene Begriffe gebraucht dort. Einerseits heisst, Jesus hat gesüfft im Geist. Und ich denke, das war, weil Jesus irgendwie gemerkt hat, die Gegnerschaft, die da ist. Der Tod, der heisst, ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und Jesus ist sich bewusst gewesen, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Also wenn es dort heisst, und Jesus hat gesüfzt, dann hat das etwas damit zu tun, dass Jesus eben die unsichtbare Realität konfrontiert hat. Er hat das angeschaut, in die unsichtbare Welt hineingesehen und den Kampf gesehen, wo vor ihm steht. Und das Zweite heisst, er war im Herz innen bewegt gewesen oder aufgewühlt gewesen. Den Begriff findet man auch dort, wo Jesus darüber redet, was das mit ihm macht, dass sein eigener Tod bevorsteht. Das heisst, wo er sich überlegt, Vater, wie bin ich in diese Stunde hineingekommen? Aber ich bin in diese Stunde hineingekommen, wo es geht, darum, das Leben zu lassen, damit dein Wille passiert. Also man sieht den inneren Kampf, den Jesus hat, selber, dass er selber das Kreuz vor sich sieht und den inneren Kampf. Und dann das Dritte, wo dann Jesus brüllt, ich denke, das hat etwas zu tun wegen dem Leid der Menschen. Wo Jesus sieht, was für Folgen dass es alles hat, wenn Menschen nicht mit Gott unterwegs sind. Was für Leid dass das alles verursacht. Es wird auch geschrieben, wie Jesus geweint hat über Jerusalem. Dass sie einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Und so die drei Aspekte, vielleicht hilft das auch eins in einer Orientierung in einer schwierigen Lebenssituation. Dass man merkt, unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt der Finsternis. Dass wir aber auch den inneren Kampf zulassen können, wo wir merken, was es uns persönlich kostet, dass wir das auch anschauen können. Dass wir es nicht wegdrängen, sondern den persönlichen Kampf, der das für uns innerlich heisst, das auch vor Gott bringen können. Und auch, dass man das Leid auch in dieser Welt sieht, aus einer Perspektive, wie es Gott sieht. Gott leidet an dieser Welt und wer an ihn glaubt, leidet mit Gott an dem, was in dieser Welt innen ist. Und dann ist Jesus am Grab gestanden und ab Vers 38 heißt es, denn Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge habe ich es gesagt, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was Jesus getan hatte und glaubten an ihn. Wo Jesus ans Grab angekommen ist, hat er gesagt, hebt den Stein weg. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, gibt er uns manchmal auch einen kleinen Auftrag, wo er sagt, mach das, nimm den Stein weg. Dann sage ich vielleicht, ja, was soll denn das? Aber es stinkt schon 4 Tage da. Und heb den Stein weg und dann Lazarus, komm heraus. Dann, ich komme zum Schluss und die Band kann vorkommen. Die Auferstehung vom Lazarus, die weist darauf hin, dass Jesus auferstanden ist. Dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und dass Jesus auferstanden ist von den Toten, ist eigentlich eine Bestätigung von dem, was er am Kreuz gemacht hat. Er ist am Kreuz, hat er unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt, auf sich genommen und ist an unserer Stelle gestorben. Und auferstanden. Das heisst, er ist für die Vergebung von unseren Sünden ist er gestorben am Kreuz. Und damit wir Gerechtigkeit haben, ist er auferweckt worden. Die Auferstehung von Jesus ist quasi das Tüpfchen auf mich, wo gezeigt hat, das, was am Kreuz passiert ist, das hat Gültigkeit. So wie Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und diese Auferstehungskraft, heisst es im Epheserbrief, diese Auferstehungskraft, die in Jesus wirksam war, wo er von den Toten auferstanden ist, diese Kraft ist auch in uns wirksam. Wir haben heute Morgen ein Abendmahl. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Sein Leib ist gebrochen worden für uns und sein Blut ist vergossen worden für uns zur Vergebung von unseren Sünden. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen heute Morgen, wenn wir uns doch daran erinnern, was Jesus für uns da hat, und wir wollen ihn auch ganz speziell bitten, Jesus, komm du mit deiner Auferstehungskraft einfach ganz neu in mich hinein. Wenn du irgendwelche Gebrechen hast oder irgendwelche Nöte hast, dann bitte einfach, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und einfach dir ganz neu begegnet mit seiner Auferstehungskraft. Wenn wir das Brot und den Wein wirklich in dem Sinn zu uns nehmen, dass wir erwartet, dass Gott uns begegnet. Dass er uns das machen lässt, was wir selber nicht können. Das heisst, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder alles ist möglich, dem, der glaubt. Die Auferstehungskraft ist in uns drin und die wollen wir auch beanspruchen. Wenn wir jetzt ins Abendmahl hineingehen, möchte ich noch beten und dann bitte ich das Abendmahl helfen, dass sie das Abendmahl durch die Reihe gehen. Jesus, du hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gerade stirbt. Das gilt nicht nur für die Zukunft, sondern gilt schon jetzt. Und Jesus, du schenkst Leben und Leben in Überfluss. Jedem, der glaubt. Und Jesus, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, so wenn wir das auch in dem Bewusstsein geben, dass das Auferstehungsleben auch für uns zur Verfügung steht. Wir bitten dich, dass du kommst mit der Kraft von deinem Heiligen Geist, dass du Heilung schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du neu Lebensmut schenkst, wo Lebensmut verloren gegangen ist, dass du neu mit deiner Auferstehungskraft in unser Leben hineinkommst, dass du uns die Augen öffnest, auch für die Auferstehungskraft, die uns zur Verfügung steht. Und Jesus, ich bitte dich auch für Menschen, die dich noch nicht kennen oder nicht sicher sind, ob sie dich kennen. Und dass sie jetzt einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben hinein, führ und leite du mich. Dass sie auch sagen, wie Martha gesagt hat, ja, ich glaube, dass du Jesus, dass du der Christus bist, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du der gleich bist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen.